Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie alle sehr herzlich bei der heutigen Gedenkfeier für die Opfer der NS-Militärjustiz auf dem Gelände des ehemaligen Militärschießplatzes Kagran hier an dieser Gedenktafel. Ich freue mich auch, dass Vertreterinnen und Vertreter der sozialistischen Freiheitskämpfer, der sozialistischen Jugend, der Bundesjugendvertretung, der muslimischen Jugend und der grün-alternativen Jugend heute anwesend sind. Das ist wirklich sehr erfreulich. Ganz kurz zum Ablauf der heutigen Gedenkveranstaltung. Unmittelbar nach mir spricht Peter Huemer, den Sie alle kennen, Journalist und Historiker. Danach die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung, Rudaina Elbaz Nigi. Und das Schlusswort gehört jedes Jahr dem Ehrenobmann unseres Vereins, Richard Wadani. Heute stehen wir zum achten Mal im Donaupark und in den letzten 7 Jahren mussten wir immer wieder sagen, und im Übrigen fordern wir, dass die Deserteure endlich rehabilitiert sein sollen. Heute ist es tatsächlich soweit, die Deserteure, die Opfer der NS-Militärjustiz, sind nach einem, nennen wir es, politischen Wunder der letzten Woche tatsächlich rehabilitiert. Und das ist Grund zu sehr, sehr großer Freude. Solche großen Erfolge haben viele Väter und Mütter. Mein Dank gilt allen, die in den letzten 8 Jahren, auf welche Weise auch immer, die Sache der Opfer der NS-Militärjustiz unterstützt haben, den Verein Gedenkdienst, aber auch viele andere Akteurinnen und Akteure aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Im Anschluss an diese Veranstaltung würde es uns sehr freuen, wenn Sie mit uns in den Nestreuhof, wo die Ausstellung, was damals recht war, zu sehen ist, fahren würden. Es ist nicht besonders kompliziert hinzukommen, einfach mit der U-Bahn. Dort haben wir einen kleinen Empfang für Sie alle vorbereitet und es ist heute auch die letzte Möglichkeit, die Ausstellung, was damals recht war, Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht zu sehen. Der Grund, an und für sich war die Ausstellung bis 15. gedacht, der Grund, warum wir früher aufhören müssen, ist, dass die Hauptproben für die erste Premiere im Theater Nestreuhof beginnen. Und das ist auch der Grund, der letzte Tag der Ausstellung ist auch der Grund, warum wir uns heute schon zur Gedenkveranstaltung treffen und nicht erst wie in den letzten Jahren am 26. Oktober. Und das Wetter ist schön, es ist einigermaßen warm, insofern war das vielleicht gar keine allzu schlechte Idee. Somit ist die Rehabilitierung der Deserteure passiert und sie hätte an und für sich auch zu keinem besseren Zeitpunkt passieren können, denn der letzte Mittwoch, das war 4 Tage vor Richard Wadanis 87. Geburtstag und dieser 87. Geburtstag, der ist heute. Lieber Richard, alles Gute zum Geburtstag. Und damit darf ich das Mikrofon auch schon an Peter Huemer übergeben.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Deserteure, wir befinden uns hier auf blutgetränktem Boden. Es ist ein Platz, an dem hunderte Opfer der NS-Militärjustiz exekutiert worden sind. Und wenn wir heute das Andenken dieser Helden ehren, dann stellen wir einige Fragen, die sich nicht auf damals, sondern auf die Gegenwart beziehen. Die wichtigste Frage, die wir uns zu stellen haben, lautet, warum tut sich diese Republik, die sich doch in ihrem Gründungsakt auf den antifaschistischen Grundkonsens beruft, so unendlich schwer mit jenen, die aus der Wehrmacht desertiert sind, weil sie am nationalsozialistischen Krieg nicht länger teilhaben wollten. Es stimmt zwar, dass die Regierungspolitik in dieser Frage in den letzten Jahren eine vorsichtige Kehrtwende eingeleitet hat, die nun endlich zur Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure führt. Mehr als 6 Jahrzehnte nach Ende des Krieges ist das wohl auch nicht zu früh. Aber selbst heute können wir vermuten, dass sich die öffentliche Meinung in dieser Frage nicht grundlegend gewandelt hat. Die Verleumdung der Deserteure aus der nationalsozialistischen Wehrmacht als Verräter und Feiglinge ist nicht vorbei. Die Gründe dafür liegen tief. Das beginnt mit der Frage, wofür haben unsere Soldaten von 1939 bis 1945 gekämpft? Sie haben für den Sieg des Nationalsozialismus in Europa gekämpft. Das hat nichts mit der individuellen Gesinnung jedes einzelnen Soldaten zu tun. Da gab es viele, die einem solchen Ziel skeptisch gegenübergestanden sind und viele, die dagegen waren. Aber das ändert nichts daran. Gekämpft haben sie für den Sieg des Nationalsozialismus über Europa, für das nationalsozialistische Deutschland als Weltmacht. Das heißt, sie haben auf der falschen Seite gekämpft, sowohl von einem lokalen österreich-patriotischen Standpunkt aus betrachtet, als auch von einem übergeordneten moralischen Standpunkt aus betrachtet, vom Standpunkt des Weltgewissens sozusagen. Die Soldaten der Wehrmacht haben auf der falschen Seite gekämpft. Und sie haben verloren. Zum Glück haben sie verloren. 1945 und danach kamen also die Kriegsverlierer auf der falschen, auf der nationalsozialistischen Seite nach Hause. Viele verstehen sich nun als Verteidiger der Heimat, damit ihr Kriegseinsatz nachträglich irgendeinen positiven Sinn erfährt. Und sie stoßen daheim auf jene wenigen, die sich dem Nazikrieg verweigert haben, die sich aus dem Krieg zurückgezogen haben. Manche haben sogar die Front gewechselt, auf die andere, die richtige Seite. Für die Soldaten der Wehrmacht und nicht nur für sie ist dieses Verhalten der Deserteure wie das Verhalten aller Widerstandskämpfer schwer erträglich, weil es besagt, man hätte sich auch anders entscheiden können. Es gab eine Wahl. Und das halten viele nicht aus, weil es gab eine Minderheit, die sich auch tatsächlich anders entschieden hat. Und daher rührt die Wut auf diejenigen, die sich getraut haben, unter Einsatz ihres Lebens eine richtige Entscheidung zu treffen. Das ist ein schwerer menschlicher Konflikt, in den die Kriegsverlierer geraten waren und als solcher schon begreifbar. Und das alles wäre auch nicht so verheerend geworden, hätte nicht die Politik seit 1945 in dieser Frage durch viele Jahrzehnte konsequent versagt. Am Anfang steht zwar die Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945, eine verbal radikale Absage an den Nationalsozialismus, aber die österreichische Politik hat keine ausreichend radikale Konsequenz aus dieser verbal radikalen Absage an den Nationalsozialismus gezogen. Eher im Gegenteil. Das Buhlen um die der beiden Großparteien, um die Nazi-Stimmen, beginnt früh. Und das blieb nicht ohne Folgen. Auch mehr als 6 Jahrzehnte nach Ende der nationalsozialistischen Herrschaft spüren wir immer noch ein gewisses Wabern des Nazi-Geistes durchs Land. Und er wabert bis ins Parlament hinein. Aus diesem Grunde betrachten wir es selbst heute noch als historischen Fortschritt, wenn die Republik nun endlich ihre eigene Unabhängigkeitserklärung vom April 1945 ernst nimmt und die Deserteure aus dem Zweiten Weltkrieg rehabilitiert und wenn sie sich nicht mehr auf Seiten der Wehrmacht stellt. Natürlich ist es grotesk, dies als historischen Fortschritt betrachten zu müssen, aber das Land ist nun einmal, wie es ist. Und so freuen wir uns hier gemeinsam, dass das offizielle Österreich wieder etwas dazugelernt hat, trotz des Geiferns im rechtsradikalen Lager. Aber vor allem sind wir hier, um jenen zu danken, die den Mut gehabt haben, sich als Kriegsdienstverweigerer und als Deserteure aktiv gegen die Wehrmacht und ihre nationalsozialistischen Weltherrschaftspläne zu stellen. Und wir ehren das Andenken jener, die dafür ihr Leben geopfert haben.
Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist zwar zweifelsohne ein Tag der Freude. Ich habe Ihnen leider trotzdem eine traurige Mitteilung zu machen. Ich habe gerade erfahren, dass vorgestern Herbert Exenberger im Hartmannspital verstorben ist. Herbert Exenberger war einer der ersten Unterstützer des Personenkomitees Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz, einer der Initiatoren dieser Veranstaltung hier, langjähriger Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, Autor eines Buchs über den Militärschießplatz Kagran und ein unermüdlicher Kämpfer für den antifaschistischen Konsens in diesem Land. Mir fehlen jetzt leider auch gerade ein wenig die Worte. Ich würde aber trotzdem und unabhängig davon vor deiner Elbert Nigi bitten, ihre Rede zu halten. Danke.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Jugendliche, am 8. Mai 1945 fand auch in Österreich das größte und aggressivste und Rechtsregime der Geschichte sein Ende. Der nationalsozialistische Faschismus. Er betonte die Ungleichheit der Menschen und erklärte die Vernichtung der Andersartigkeit zum Staatsziel. Die nationalsozialistische Ideologie zeichnet sich durch ihre Feindschaft gegenüber dem Geist, dem freien Willen und der Menschlichkeit aus. Die Nationalsozialisten verachteten Wissen und die Wissenschaft zutiefst. Sie erklärten die Werke zahlreicher Geistesgrößen der deutschen Geschichte zu entarteter Kunst und Literatur und sammelten die Werke sogenannter unerwünschter Schriftsteller. Und überall in ihrem Reich brannten riesige Scheiterhaufen. Unter den von ihnen verachteten Denkerinnen und Denkern waren unter anderem Leute wie Albert Einstein, Sigmund Freud, Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Karl Zuckmeier, Ricarda Huch, Heinrich Heine und viele andere. Josef Goebbels hetzte bei einer dieser Bücherverbrennungen, ich zitiere, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Zitat Ende. Allein in Berlin wurden 20.000 Bücher verbrannt. Über ein Drittel aller deutschen Bibliotheksbücher wurden bis zum Ende des Naziterrors vernichtet. Und das Ziel dieser Taten war die Gleichschaltung und die Auslöschung aller anderen Meinungen. Das Regime hat in seinem Wahn nicht nur den gewaltigsten Krieg aller Zeiten vom Zaun gelöst, es hat darüber hinaus mit bösartiger Liebe zum Detail Menschen verfolgt und massenhaft vernichtet. Die Zahlen sind bekannt. 6 Millionen Jüdinnen und Juden fielen dem Antisemitismus der Nazis zum Opfer. Sie machten dabei keinen Unterschied zwischen Männern, Frauen, Kindern, Alten, Jungen, Schwachen, Kranken. Alle mussten sterben, damit der Albtraum vom ethnisch gesäuberten Großdeutschland wahr werden konnte. Die Nationalsozialisten und ihre Helfer ermordeten aus einem Drittel aller europäischen Juden, auch 3,5 Millionen nichtjüdische Sowjetbürger und Polen, zwischen 100.000 und über 500.000 Sinti und Roma, etwa 200.000 Menschen mit Behinderungen, eine unbekannte Zahl deutscher sogenannter Asozialer und etwa 5.000 Homosexuelle. Und auch vor dem Krieg waren bereits 20.000 als gefährlich eingeschufte politische Regimegegner und etwa 1.200 Zeugen Jehovas ermordet worden. Die Konzentrationslager mit ihren zahllosen Nebenlagern und Außenkommandos breiteten sich wie ein riesiges Netz über das ganze Deutschland, über das ganze Land aus. Überall in den besetzten Gebieten wurden neue Lager errichtet. Es gab verschiedene Kategorien, verschiedene Grade der Grausamkeit, aber überall erwartete die Häftlinge immer dasselbe. Eine unmenschliche Misshandlung, Hunger, Krankheit, Schwerarbeit und schlussendlich auch der Tod. Es gab zudem die berüchtigten Vernichtungslager, in denen aus einem Aufräumkommando keine Häftlinge lebten, so zum Beispiel in Chelmno, Belzec, Sobibor und Treblinka. Hier wurden die Menschen direkt nach ihrer Ankunft getötet. Zudem gab es kombinierte Vernichtungs- und Konzentrationslager, wie Majdanek oder das bekannteste unter ihnen, Auschwitz, Birkenau. Der Name dieses Ortes ist selbst zum Symbol des Schreckens dieser Zeit geworden. Doch entgegen der verbreiteten Meinung, nicht nur SS und Sondereinheiten begingen Verbrechen, auch die Wehrmacht, in der Millionen junger Männer dienten oder dienen mussten, war an einer Unzahl von Verbrechen beteiligt. Sie war federführend an der Vernichtung großer Bevölkerungsteile der Feindstaaten durch die Art der Kriegsführung und der grundlosen Erschießung von Zivilistinnen und Zivilisten unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung beteiligt. Wie viele Menschen diesen sogenannten Vergeltungsmaßnahmen zum Opfer fielen, kann nur geschätzt werden. Die Wehrmacht arbeitete intensiv mit den SS-Einsatzgruppen zusammen. Sie jagte Jüdinnen und Juden und lieferte sie aus. Die Wehrmacht beutete die besetzten Länder vollkommen aus und machte sich bei der Behandlung von Kriegsgefangenen zu Verbrechern. All diese Verrohung gipfelte in den sogenannten Endphasenverbrechen, zu denen über 50.000 Todesurteile gegen eigene Soldaten gehörten. Nach 6 Jahren Krieg, Morden und Sterben war es für viele Soldaten endlich genug, viel zu spät, erkannten viele den wahren Geist des faschistischen Gedankens und seine verbrecherische Natur. Viel zu spät erkannten viele, dass sie zu Tätern gemacht worden waren und nun mit ihren Unterdrückern zugrunde gehen sollten. Doch viele wollten ihr Leben nicht für die sinnlosen Durchhaltebefehle und die letzten Offensiven dieses Verbrecherstaates geben. Sie legten die Waffen nieder, mit dem fatalen Ergebnis, dass sie damit in den Augen des Systems zu Straftätern wurden. Denn der NS-Staat hat sich, wie zur Verhöhnung aller Rechtsstaatlichkeit, ein komplexes Rechtssystem gegeben, in dem er seine eigenen Verbrechen nicht nur legalisierte, sondern zu Grundsätzen für die ganze Nation erhob. Alle diese Gesetze zeugen von einem unergründlichen tiefen Hass gegen Demokratie, gegen Freiheit sowie gegen alle fortschrittlichen und aufklärerischen Ideen und in Wirklichkeit gegen den Menschen selbst. In rassistischem Hass gefangen wurden Ehen für nichtig erklärt, wurden Menschen all ihrer Habseligkeiten beraubt, wurden große Teile der Bevölkerung die Berechtigung zum Leben abgesprochen. Menschlichkeit wurde zum Verbrechen erklärt, Verbrechen zum Ideal. Mord war kein Unrecht mehr, Gewalt ein legitimes Mittel. Unterdrückung und Einschüchterung wurden die Lebensadern des Systems. 1935 wurden die sogenannten Nürnberger Gesetze beschlossen, darunter auch das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Nach den Nürnberger Gesetzen waren Jüdinnen und Juden so gut wie rechtlos. Ein jüdischer Arzt, der beispielsweise Blut gespendet hatte, um das Leben eines sogenannten arischen Patienten zu retten, erhielt 17 Monate Konzentrationslager wegen Rassenschande. Grundstücke, Häuser und Firmen wurden an Nichtjuden unter Wert verkauft oder sogar verschenkt. Die Nazis nannten diesen rechtlich tolerierten Raubzug Arisierung. Die meisten dieser zerstörerischen sowie amoralischen Gesetze und Verurteilungen gelten unserem Land nicht mehr. Aber es gibt immer noch Ausnahmen, es gibt immer noch Bereiche, in denen die Denkweise dieses enormen Unterdrückungsapparates nachwirken. Die Aufarbeitung beider Faschismen in Österreich, dem Austrofaschismus und dem Nationalsozialismus, ging anfangs sehr schleppend voran. Niemand wagte es, die Bürde auf sich zu nehmen, die Verantwortung für 12 Jahre Diktatur, Mord und Krieg zu übernehmen. Es ist ein sehr wichtiges Signal, dass die österreichische Bundesregierung weiterhin daran arbeitet, die schwere Last dieses fürchterlichen Erbes abzutragen. Insbesondere deswegen, weil es leider heute auch Menschen gibt, die darauf beharren, den Geist dieser schrecklichen Vergangenheit weiterzutragen. Erst nach langem Hin und Her ist es geglückt, eine Rehabilitierung aller Deserteure zu erreichen. Das ist erfreulich. Wer sich geweigert hat, bis zum Ende für den Nationalsozialismus zu kämpfen, hat maßgeblich, und zwar wirklich maßgeblich, zur Verkürzung des Krieges und zur Befreiung Österreichs beigetragen und viele, viele Menschenleben gerettet. Jeder, der das kritisiert, soll sich dessen bewusst sein, dass ohne Desertation, ohne Widerstand in den eigenen Reihen, ohne all die kleinen, ungenannten Heldentaten der Weltkrieg noch mehr Leid über die Menschen ergossen hätte. Auch, und das darf ich nicht, unerwähnt bleiben, verurteile ich jene Aussagen aufs Schärfste, die sich in die Denktradition des NS-Regimes stellen und Desertation als Feigheit hinzustellen versuchen. Wer beim Desertieren erwischt wurde, wurde hingerichtet, ohne Wenn und Aber. Und niemand entscheidet sich aus Feigheit dafür, diesen Weg zu gehen. Viele haben desertiert und dann in den Armeen unserer Befreier für Österreichs Freiheit und seiner staatlichen Neuerstehung gekämpft. Wer für die Befreiung seiner Mitmenschen sein eigenes Leben riskiert, ist kein Feigling. Wer in einem Angriffskrieg seinen Henkern die Gefolgschaft verweigert, ist kein Verbrecher. Wer einsieht und nicht länger Unschuldige ermorden will, ist kein Verbrecher. Wer sein Leben riskiert, um der Unterdrückung zu entfliehen, ist kein Verbrecher. Und wer sich weigert, Kriegsverbrechen zu begehen, ist ebenfalls kein Verbrecher. Deshalb haben Deserteure eine Wiedergutmachung verdient, denn wer diese Menschen kriminalisiert, argumentiert wie die Nationalsozialisten. Wer so tut, als hätte es im NS-Regime eine Rechtsprechung gegeben, die diesen Namen auch verdient, und wer die verbrecherische Wehrmacht und ihren Angriffskrieg mit der demokratischen Verteidigungsarmee, dem österreichischen Bundesheer vergleicht, der beweist, keine Ahnung zu haben oder schlicht und einfach zu lügen. Wer behauptet, dass Mord in irgendeinem Zusammenhang mit Desertation steht, redet im Jargon der Wehrmachtsjustiz, denn zu Tötungen ist es außerordentlich selten gekommen, nämlich zu 0,4% der Gesamtfälle und dann zumeist auch in Notwehr. Wer übersieht, dass Armut, Andersartigkeit und freies Denken Straftaten waren, wer übersieht, dass Diskriminierung aufgrund von Rassen waren, die Grundlagen dieses Unrechtssystems waren, handelt fahrlässig und erweist nur jenen einen Dienst, die sich wünschen, diese Ordnung würde weiter bestehen. Zu guter Letzt möchte ich außerdem festhalten, nach der Moskauer Deklaration ist Desertation ein Akt des Widerstandes, danach sollten wir uns richten und nicht nach den Gesetzen eines Verbrecherstaates. Deshalb sprechen wir, die Bundesjugendvertretung, uns für die bedingungslose Anerkennung von Deserteuren als Opfer des NS-Unrechts, der NS-Unrechtsjustiz aus. Gerade als junge Generation, die sich bedingungslos für den antifaschistischen Grundkonsens einsetzt, wollen wir das mit der heutigen Teilnahme auch klar zum Ausdruck bringen. Dankeschön.
Liebe Freunde, Genossinnen und Genossen, wir haben jetzt zwei sehr gute Beiträge gehört, ausführlich. Das erleichtert mir selbstverständlich, einen kürzeren Abschluss zu finden. Als wir das erste Mal hier eine Kundgebung hatten, da sprachen wir davon, dass wir alles daran setzen werden, dass die Deserteure rehabilitiert werden, nicht nur die Lebenden noch, sondern auch alle jene Opfer, die hier also erschossen wurden, hingerichtet wurden. Das ging so von Jahr zu Jahr mit ganz kleinen Schritten. Es war unerhört schwer zu Beginn gegen diese Meinung, eine negative Meinung zu uns, zu den Deserteuren, in irgendeiner Form aufzuweichen, aufzubrechen. Als dann die wissenschaftliche Kommission im Jahre 2003 das erste Mal im Parlament das Material vorgestellt hat, da war das der erste Schritt, um überhaupt in der Öffentlichkeit auftreten zu können. Wir wissen, das ging dann nach sehr heftigen Kämpfen, möchte ich sagen, parlamentarischen Kämpfen. Wir haben mit Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen versucht, also hier immer wieder weiterzukommen zu einer teilweisen Rehabilitierung, die dann im Bund im Anerkennungsgesetz 2005 soweit verwirklicht wurde, auf dem sozialrechtlichen Gebiet, aber Deserteure wurden nicht als rehabilitiert angeführt. Das ging bis zum heutigen Tag und ich muss sagen, für uns ist das ein sehr erfreulicher, dass es endlich gelungen ist, eine restlose Rehabilitierung aller Deserteure zu erreichen. Nicht vergessen dürfen wir aber eine Parallelentwicklung, die uns also zeigt, wie man doch imstande ist, eine gewisse Meinungsbildung, sag mal eine Meinung in der Öffentlichkeit, doch etwas, vielleicht nicht aufzuweichen, aber doch etwas zugänglich zu machen. Und das war mit der Gründung des Personenkomitees. Das Personenkomitee war am Anfang, wie man sagt, eigentlich ein Nichts. Man hat uns ja nie, man hat uns ja nicht mal richtig gekannt, nicht mal angesprochen, keine Behörde hat in irgendeiner Form sozusagen das Personenkomitee zur Kenntnis genommen. Heute sprechen sie in den Ministerien sehr höflich auch vom Personenkomitee, wenden sich an das Personenkomitee und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Erfolg, den wir nicht genug hoch einschätzen können. Somit möchte ich eigentlich Schluss machen. Wir haben ja Beiträge gehört, ist sehr ausführlich darüber gesprochen worden. In den Publikationen, in den Massenmedien wurde ja auch alles sehr gründlich und ausführlich berichtet. Wir hoffen nur, dass wir noch weitergehen, weil wir werden ja nicht Schluss machen. Denn dieses Gesetz ist ja nur sozusagen ein sehr großer Erfolg, aber wir betrachten es als eine Plattform, von wo wir weiterarbeiten. Es gibt ja noch mehr Forderungen. Es gibt Forderungen in der Öffentlichkeit, die Anerkennung. Wenn heute verbrecherische Organisationen wie die SS und die Waffen-SS ihre Gedenkstätten haben, wenn es hunderte Kriegerdenkmäler gibt, wo die mit der großen Lüge vom Kampf um die Heimat und alles, warum sollen dann auch nicht die Deserteure, nachdem sie rehabilitiert wurden, auch in der Öffentlichkeit aufscheinen? Durch Denkmäler, durch Gedenkstätten und so weiter. Das sind einzelne dieser Perioden, die noch vor uns stehen und ich bin überzeugt davon, wir werden auch so durchkommen. Ich danke noch einmal, ich möchte aber vielleicht wird unser Obmann den Abschluss machen, dann übergebe ich ihm das Mikrofon. Ich danke.
Herzlichen Dank. Wir sind an und für sich fast am Ende dieser Gedenkfeier. Wir haben jetzt noch den Kranz, den Sie da hinten sehen, niederzulegen an der Gedenktafel für die Opfer der NS-Militärjustiz. Und dann, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns begleiten würden in das Theater Nestroyhof Hammerkomm zur Ausstellung, was damals Recht war, Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht. Herzlichen Dank.